Die meisten Menschen kennen nur die glänzende Fassade der NASA. Bilder von Raketenstarts, Forschungsstationen auf der Erde, öffentlichkeitswirksame Projekte zur Förderung der Weltraumforschung. Doch was ich im Innersten dieser Organisation entdeckte, unterschied sich grundlegend von dem, was die Welt zu kennen glaubte. Mein Name ist Dr. Aaron Kasai. Ich bin Zell- und Molekularbiologe und einer von nur 2 Dutzend Personen, die Zugang zum sogenannten GE1-Projekt hatten. Ein Projekt, das heute nicht mehr in offiziellen Archiven existiert. Vielleicht hat es nie offiziell existiert. Ich wurde in dieses Projekt hineingezogen, als mein damaliger Vorgesetzter Dr. Halden Vale eines Abends an meine Bürotür klopfte. Es war ein stiller Mittwochabend im Spätherbst. Ich erinnere mich noch daran, dass das Licht in meinem Büro flackerte, als er hereinkam. Sein Gesicht war grau, angespannt, seine Stimme leise. »Dr. Kasai, ich brauche Ihre Mithilfe. Ihre Kenntnisse in Zellstruktur und nichtorganischer Materie könnten für ein spezielles Programm von Bedeutung sein.« Ich zögerte. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil seine Augen mir sagten, dass er es selbst nicht verstand, worum es ging. Die ersten Dokumente, die ich einsehen durfte, waren von erschreckender Tiefe. GE1, eine Raumsonde, die für eine Langzeitmission jenseits unseres Sonnensystems konstruiert worden war. Ihre Aufgabe, der Ursprung eines Signals mit der Bezeichnung 784a. Es handelte sich nicht um eine herkömmliche Kommunikation, keine Sprache, keine Muster, nur eine Frequenz. Eine, die von keinem bekannten natürlichen Phänomen ausgesendet wurde. Sie war erstmals am 29. Oktober des Jahres 2022 registriert worden. Eine konstante Welle, wandernd, sich bewegend wie eine lebendige Narbe im Kosmos. Die Öffentlichkeit wusste nichts davon. Selbst viele leitende Mitarbeiter bei der NASA kannten den Namen GE1 nicht. Das Raumschiff war gebaut worden in einem Sektor, der nur für klassifizierte Projekte vorgesehen war. Die Crew, sorgfältig ausgewählt, über Jahre hinweg. Commander Taranis Mirov, Pilotin Eliara Voss und Wissenschaftsoffizier Naveen Solaro. 3 brillante Köpfe, angeblich bereit, die Menschheit ins nächste Kapitel der Raumforschung zu führen. Aber das war eine Lüge. GE1 war nicht nur eine Erkundungsmission. Es war ein Versuch, die Grenzen unserer Realität zu durchbrechen und die Dinge zu finden, die jenseits davon lagen. Ich erinnere mich, wie Dr. Vale mit bebender Stimme erklärte, »Was wir da draußen gefunden haben, sollte niemals zur Erde zurückkehren.« Trotz aller Warnungen und Bedenken startete GE1 am 25. Januar des Jahres 2023. Die Welt bekam davon nichts mit, kein Medienspektakel, kein Countdown, nur eine stille Zündung in der Dunkelheit. Eine Rakete, die sich durch die Atmosphäre schob, lautlos, fast wie ein Spuk. Zu Beginn verlief alles wie geplant. GE1 verließ die Reichweite der bekannten Raumsonden und verfolgte das wandernde Signal tief in den äußeren Rand der Milchstraße. Die Crew schickte Berichte, Messdaten, Logbucheinträge, nüchtern, professionell. Und dann, am 2. Februar desselben Jahres, verstummte GE1. Keine Signale mehr. Keine Antwort. Nicht einmal ein Fehlercode. 7 Tage lang herrschte Panik im geheimen Kontrollzentrum. Ich war Zeuge, wie Ingenieure ihre Fingernägel bis auf das Fleisch kauten, wie hochrangige Wissenschaftler sich gegenseitig anschrien, während auf dem Bildschirm nur eine Linie flackerte, die nichts zeigte, außer absolutem Schweigen. Und dann, am 9. Februar, antwortete GE1 plötzlich wieder. Commander Mirov meldete sich über Funk. Seine Stimme war ruhig, zu ruhig. »Alle Systeme sind in Ordnung. Wir haben das Zielgebiet erreicht. Dort war nichts.« Nichts? Nach all der Planung, den Opfern, den Jahren, das war alles, was er zu sagen hatte. Niemand konnte sich erklären, was geschehen war. Aber Dr. Vale wirkte, als hätte er so etwas geahnt. Sein Blick war leer, als er schließlich den Befehl zur Rückkehr gab. GE1 sollte nach Hause kommen. Am 15. Februar landete das Raumschiff auf einem geheimen Gelände in Nevada. Die drei Astronauten stiegen aus, wurden mit verhaltenem Applaus empfangen, von medizinischem Personal untersucht. Ihr äußeres Erscheinungsbild war unverändert. Ihre Stimmen stimmten, ihre Erinnerungen ebenfalls. Niemand hatte Zweifel, bis auf mich. Und ich war nicht der Einzige. Die Geschichte, die ich ab diesem Moment erleben sollte, ließ mich nie wieder ruhig schlafen. Es begann mit einem winzigen Fehler, einem falschen Namen, der im Pausenraum ausgesprochen wurde. Doch aus diesem Fehler wuchs etwas Ungeheuerliches, etwas, das sich nicht mehr aufhalten ließ, etwas, das sich bereits unter uns befand. Und so begann das Grauen des GE-1-Projekts, verborgen in den Schatten der NASA, tief im Dunkel des Alls. Aber das war erst der Anfang. Der Start der GE-1-Mission am 25. Januar des Jahres 2023 war so unsichtbar wie das Ziel, das sie verfolgte. Der Himmel über der Testeinrichtung war wolkenverhangen. Kein Licht durchbrach das Dämmergrau, als das Raumschiff mit seinem lautlosen Antriebssystem in die obere Atmosphäre aufstieg. Nur ein kleines Team in einem unterirdischen Kontrollraum sah zu, wie die Anzeigen grün aufleuchteten und sich GE-1 in Bewegung setzte, hin zu einer Region des Alls, die von keinem anderen menschlichen Objekt zuvor erreicht worden war. GE-1 verfolgte eine Frequenz. Keine Nachricht, keine Sprache. Nur ein dauerhaftes, wanderndes Signal, das auf keinem bekannten physikalischen Prinzip beruhte. Es war erstmals am 29. Oktober des Jahres 2022 empfangen worden. Nur ein Rauschen, kaum hörbar, das auf einer einzigartigen Wellenlänge zitterte. Die Signalquelle bewegte sich. Nicht zufällig, nicht chaotisch, sondern gleichmäßig. Als Folge sie einer Absicht. Die Frequenz erhielt die Bezeichnung 784A. Ein schlichter Name, aber innerhalb des Projekts löste er eine fieberhafte Obsession aus. Fast jede Nacht saßen hochrangige Wissenschaftler, Ingenieure, Linguisten und Biologen zusammen, um das Wesen dieses Signals zu entschlüsseln. Manche glaubten, es handele sich um ein Artefakt einer außerirdischen Zivilisation. Andere vermuteten, dass es vielleicht gar nichts Intelligentes sei, sondern ein natürlicher kosmischer Impuls, den unser Verstand einfach nicht begreifen konnte. Was mich beunruhigte, war nicht das Signal selbst, sondern die Reaktion darauf. Männer und Frauen, die ihr Leben der Wissenschaft gewidmet hatten, verloren den Schlaf, den Appetit, die Fähigkeit, über irgendetwas anderes zu sprechen. In ihrer Besessenheit lag etwas Korrumpiertes. Als würde das Signal nicht nur senden, sondern auch beeinflussen. GE-1 selbst war eine technologische Anomalie. Nach außen hin glich es einer normalen Raumsonde. Doch sein Antriebssystem, seine Abschirmung, sein autonomes Navigationsprogramm waren weit jenseits von allem, was öffentlich über den Stand der Technik bei NASA bekannt war. Es war ein Schiff gebaut für Reisen, die kein Mensch je überlebt hatte. Und doch befanden sich Menschen an Bord. Commander Taranis Mirov, der Leiter der Mission, war ein Veteran unter den Raumfahrern. Stoisch, wortkarg, beinahe schon mechanisch in seiner Präzision. Eliara Voss, eine geniale Pilotin mit mathematischem Talent, das jeden Computer übertraf. Und Naveen Solaro, ein biophysikalisches Genie mit einem unheimlichen Talent dafür, Muster in scheinbar chaotischen Systemen zu erkennen. Alle drei hatten sich freiwillig gemeldet. Alle drei waren bereit. Und doch hatte ich, als ich sie in der letzten Besprechung sah, das Gefühl, als würden sie etwas verbergen oder vielleicht selbst nicht wissen, was bereits mit ihnen geschehen war. GE-1 durchquerte unser Sonnensystem mit unvorstellbarer Geschwindigkeit. Innerhalb von nur 4 Tagen hatte es die Umlaufbahn des Neptuns verlassen. Danach trat Stille ein, nicht aus technischen Gründen, sondern weil es so vorgesehen war. Die Kommunikation sollte minimiert werden, um Interferenzen mit der Frequenz 784a zu vermeiden. Nur einmal täglich meldete sich die Crew mit kurzen Statusberichten. Und dann kam der 2. Februar. Um exakt 12:15 Uhr. Greenwich-Zeit verschwand GE1 aus unserem System. Kein Kontakt, keine Rückmeldung, keine Datenübertragung. Die gesamte Überwachungskette fiel auf einmal aus. Die erste Reaktion im Kontrollzentrum war Panik, gefolgt von Stille, dann Verleugnung. Ich erinnere mich an Dr. Vales Gesicht, wie eingefroren. Seine Hände umklammerten die Lehne seines Stuhls so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. 7 Tage lang versuchten wir, Kontakt herzustellen. Wir überprüften jede Antenne, jede Relaisstation, jede Backup-Verbindung. Nichts. G1 war verschwunden. Und mit ihm die Hoffnung, jemals zu erfahren, was das Signal 784A tatsächlich war. Dann, am 9. Februar, ein Wunder. Oder besser, eine Rückkehr, die wie ein böses Omen wirkte. Die Stimme von Commander Mirov ertönte in den Lautsprechern des Kontrollraums. Ruhig, sanft, fast beiläufig. GE1 an Mission Control. Wir hören euch jetzt. Systeme funktionieren einwandfrei. Niemand sprach. Niemand atmete. Dr. Vale beugte sich langsam nach vorne, seine Stimme ein Flüstern. Commander Mirov, was ist geschehen? Wo wart ihr? Die Antwort: Nichts Besonderes. Wir haben das Ursprungsgebiet der Frequenz erreicht. Dort war nichts. Diese Worte schienen wie eine Lüge. Oder wie eine Wahrheit, die uns nicht zugestanden wurde. Warum war das Schiff 7 Tage lang verschwunden? Warum klang Mirovs Stimme anders? Trotz aller Zweifel wurde der Rückflug genehmigt. GE1 sollte zur Erde zurückkehren. Der automatische Navigationsprozess wurde eingeleitet. Am 15. Februar landete das Raumschiff sicher auf einer abgelegenen Landebahn. Taranis Mirov, Eliara Foss und Naveen Solaro verließen die Kapsel, scheinbar unverändert. Doch was mit der Landung begann, war nicht das Ende der Mission. Die Rückkehr von GE1 verlief auffallend reibungslos. Zu reibungslos. Am 15. Februar, exakt 20 Tage nach dem Start, setzte das Raumschiff auf einer geheimen Landeplattform in Nevada auf. Nur eine Handvoll Eingeweihter war anwesend, als die Schleuse sich öffnete und 3 Gestalten heraustraten. Commander Taranis Mirov, Pilotin Eliara Foss und Wissenschaftsoffizier Naveen Solaro. Sie wirkten unversehrt, entspannt, beinahe fröhlich. Und dennoch hatte ich beim ersten Blick auf sie das Gefühl, als würde etwas nicht stimmen. Es war nicht greifbar. Keine äußere Veränderung, keine sichtbare Verletzung, nicht einmal ungewöhnliche Bewegungen. Doch tief in meinem Innersten regte sich ein leises, anhaltendes Unbehagen. Wie ein feines Rauschen im Hintergrund, das man nicht hören, aber auch nicht ignorieren kann. Die medizinische Untersuchung bestätigte keine Auffälligkeiten. Normale Herzfrequenz, stabile Körpertemperaturen, keine Strahlenschäden, keine Infektionen. Die 3 wurden nach kurzer Isolation wieder entlassen. Nicht etwa in die Öffentlichkeit, sondern in eine komfortable, aber streng bewachte Unterkunft innerhalb der Anlage. Für Beobachtungszwecke, wie es hieß. Ich begegnete Commander Mirov zufällig nur wenige Tage später. In einem kleinen Aufenthaltsraum, als ich mir gerade ein Getränk holte. Er unterhielt sich mit einer Frau, die ich sofort als seine Ehefrau Jelena Mirov erkannte. Eine ehemalige Linguistin der ESA, freundlich, intelligent und in den letzten Jahren oft auf dem Gelände gesehen. Es war ein vertrauter Moment zwischen Ehepartnern, bis ich hörte, wie er zu ihr sagte: »Ich liebe dich, Mireille.« Jelena lächelte verwirrt. »Mireille? Wer ist das?« Ich hielt in der Bewegung inne. Hatte ich mich verhört? Oder war es ein einfacher Versprecher? Commander Mirov schien es selbst erst nach ein paar Sekunden zu bemerken. Dann räusperte er sich und sagte: »Tut mir leid. Ich bin übermüdet, Jelena. Natürlich meinte ich dich.« Sie lachte. Doch ihr Blick war wachsam. »Keine Sorge, Taranis. Aber ich hoffe, du hast da draußen nicht heimlich geheiratet.« Ich verließ den Raum, noch bevor sie mich bemerkten. Das Gespräch hallte in meinem Kopf nach. Ein Name, Mireille, der sich in Mirovs Gedanken eingenistet hatte. Eine falsche Erinnerung? Eine Fantasie? oder der Beginn von etwas viel Unheimlicherem. In den folgenden Tagen mehrten sich die seltsamen Beobachtungen. Eine Mitarbeiterin erzählte mir, sie habe Eliara Voss mitten in der Nacht allein auf dem Flur angetroffen. Sie habe vor einer verschlossenen Toilettentür gestanden, bewegungslos, regungslos, starr wie eine Statue. Als sie angesprochen wurde, reagierte sie nicht. Erst nach mehreren Sekunden habe sie sich langsam umgedreht, mit leeren Augen, und sei wortlos gegangen. Naveen Solaro wiederum wurde bei einem Briefing mit technischen Begriffen konfrontiert, die er selbst entwickelt hatte, doch er wirkte irritiert, als hätte er sie nie zuvor gehört. Als man ihn darauf ansprach, lächelte er nur und meinte, »Ich muss wohl noch etwas Schlaf nachholen.« Natürlich wurden diese Beobachtungen protokolliert, doch niemand zog ernsthafte Konsequenzen daraus. Die Wissenschaft suchte rationale Erklärungen. Posttraumatischer Stress, Erschöpfung, die psychischen Folgen der Isolation im All. Und doch begann in den Augen einiger Kollegen das Vertrauen zu bröckeln. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht tief in die eigentliche Mission involviert. Meine Rolle als Zellbiologe schien längst erfüllt. Doch Dr. Halden Vale sah das anders. Am letzten Februartag betrat er mein Büro, ohne anzuklopfen. Sein Gesicht war bleich, seine Hände zitterten leicht. »Aaron«, sagte er mit brüchiger Stimme, »du musst etwas sehen.« Er führte mich in ein gesichertes Labor, in dem ein kleiner Metallbehälter auf einem Pult lag. Drinnen 7 kleine durchsichtige Splitter, wie Glas, aber mit einer seltsam milchigen Konsistenz. »Diese Stücke«, sagte er, »hat GE1 aus dem Ursprungsgebiet der Frequenz 784a geborgen.« Ich betrachtete sie. Keine organischen Strukturen, keine Kristallmuster, nichts, was ich als natürlich hätte einordnen können. »Sie senden selbst kein Signal«, erklärte Vale, »aber sie verändern sich. Langsam. Es ist fast nicht messbar. Doch sie bewegen sich. Nicht chemisch, nicht physikalisch erklärbar.« Ich fragte ihn, wie das möglich sei. Seine Antwort war düster. »Wir wissen es nicht. Und noch schlimmer, wir wissen nicht, ob die Crew, die sie zur Erde brachte, wirklich unsere Crew ist.« Ich lachte. Nicht aus Freude, sondern weil mein Verstand sich weigerte, die Bedeutung dieser Worte zu begreifen. Dr. Vale blickte mich ernst an. »Wir haben GE1 zurückbekommen, aber was, wenn etwas anderes darin war?« Ich sagte nichts. Nicht in diesem Moment. Aber innerlich wusste ich, es war nicht nur ein Versprecher, nicht nur Schlafmangel, nicht nur Stress. Etwas hatte sich verändert. In den Astronauten und vielleicht in uns allen. In den Tagen nach der Rückkehr der GE1-Crew breitete sich unter den wenigen Eingeweihten eine seltsame Stimmung aus. Es war keine offensichtliche Panik, keine offenen Diskussionen über Misstrauen oder Angst. Es war vielmehr eine Art nervöses Schweigen, ein kollektives Gefühl, dass etwas nicht stimmte, aber niemand wagte, es laut auszusprechen. Ich beobachtete die 3 Astronauten bei verschiedenen Gelegenheiten, stets mit professioneller Distanz. Doch je mehr ich sah, desto klarer wurde mir, diese Menschen, wenn man sie noch so nennen konnte, verhielten sich nicht mehr wie zuvor. Es waren keine drastischen Veränderungen, sondern subtile Verschiebungen in Mimik, Gestik, Sprache, Dinge, die ein normaler Beobachter vielleicht übersehen hätte. Aber ich war kein normaler Beobachter mehr. Ich hatte inzwischen Zugang zu den Logdaten und zu den Ergebnissen der medizinischen Scans. Commander Taranis Mirov sprach mit ungewöhnlich langen Pausen zwischen seinen Sätzen. Seine Antworten wirkten auswendig gelernt, als würde er ständig nach der richtigen Formulierung suchen. Ich war bei einem technischen Briefing anwesend, bei dem er gefragt wurde, welche internen Navigationssysteme GE1 in der letzten Missionsphase verwendet hatte. Seine Antwort war korrekt, jedoch in exakt denselben Worten, wie sie zuvor im Trainingshandbuch formuliert worden waren. Wort für Wort, als hätte er das Dokument auswendig gelernt, oder als könnte er nichts anderes mehr sagen. Noch merkwürdiger war Eliara Voss. In einer Nacht entdeckte ein Sicherheitstechniker sie allein in einem Flur des medizinischen Trakts. Sie stand dort, regungslos, barfuß, starrte auf eine geschlossene Tür. Es war 3.37 Uhr in der Früh. Auf Nachfrage reagierte sie nicht. Erst als der Techniker sich ihr näherte, sagte sie leise: »Sie bewegt sich.« Dann drehte sie sich langsam um, verließ den Gang und verschwand wortlos in ihrem Quartier. Naveen Solaro war schwerer einzuschätzen. Er sprach wenig, arbeitete meist allein, führte Protokolle über die Analyse der geborgenen Glassplitter aus dem All. Doch selbst seine wissenschaftlichen Notizen wirkten anders. Ich las in einem seiner Berichte einen Satz, der mich frösteln ließ: Struktur erfasst, Form instabil, Möglichkeit der Nachahmung hoch. Auf Nachfrage bestritt er, den Satz jemals geschrieben zu haben. Eines Nachmittags saß ich mit Dr. Halden Weil im Beobachtungsraum. Auf den Monitoren waren die drei Astronauten zu sehen, jeder in einem separaten Raum, jeder mit einer Aufgabe betraut. Weil sprach leise, fast wie zu sich selbst. »Was, wenn Sie nicht einfach etwas mitgebracht haben, sondern selbst nicht mehr Sie selbst sind?« Ich antwortete nicht, denn ich hatte denselben Gedanken bereits gehabt. In der Stille der Nächte, wenn ich in mein Büro zurückkehrte und meine Gedanken kreisten. Was, wenn nicht sie zurückgekehrt waren, sondern Abbilder? Nachbildungen? Kopien? Wir begannen damit, Videoaufnahmen aus der Zeit vor der Mission mit aktuellen Gesprächen zu vergleichen. Die Stimmen stimmten überein, doch in bestimmten Frequenzbereichen zeigte die Analyse Unregelmäßigkeiten, so minimal, dass sie mit menschlichen Ohren nicht zu erkennen waren. Doch vorhanden. Ein Kollege meinte, fast so, als würde jemand die Stimme imitieren und es dabei nicht ganz hinbekommen. Am 3. März geschah etwas, das das Gleichgewicht des gesamten Projekts ins Wanken brachte. Ein Objekt stürzte in den Pazifik. Kein Meteorit. Kein Schrott. Ein unbekanntes Flugobjekt, das durch ein Regierungssatellitensystem entdeckt wurde, mit einer Technologie, die unserer weit überlegen war. Was man an der Oberfläche fand, war eine Raumkapsel. Und nicht irgendeine, sondern ein zweites GE-1. Als Dr. Weil mich in sein Büro rief, war sein Gesicht grau wie Asche. »Aaron«, sagte er, »wir haben GE-1 erneut gefunden. Am Meeresboden, mehr als 3000 Meilen vor der Ostküste, intakt, versiegelt.« Ich starrte ihn an. »GE-1 ist hier, in unserer Halle. Du hast es selbst gesehen.« Er nickte langsam. »Ja, und trotzdem ist es auch dort.« Diese Worte veränderten alles. Innerhalb weniger Stunden wurde ein Tauchtrupp organisiert. Eine unbemannte Drohne, UV-7 genannt, wurde zuerst hinabgeschickt, um das Wrack zu untersuchen, und sie fand etwas. Etwas, das sich bewegte. Nicht viel. Nur ein Schatten. Eine undeutliche Silhouette. Doch es war Bewegung. In einem Raumfahrzeug, das angeblich leer sein sollte. Ich, Dr. Aaron Kessai, Biologe ohne militärische Ausbildung, ohne psychologische Schulung, wurde gebeten, an der Mission teilzunehmen. Dr. Weil sagte, wenn dort unten etwas lebt oder sich bewegt, dann müssen wir wissen, ob es organisch ist. Ich willigte ein, wieder besseres Wissen, denn tief in mir wusste ich, das, was da zurückgekommen war, war nicht das, was wir hinausgeschickt hatten. Und was am Grunde des Ozeans lag, würde uns die Wahrheit zeigen. Es war Mittwoch, der 31. Januar des Jahres 2024, als sich unsere Realität endgültig verschob. Die Nachricht erreichte uns gegen Mittag. Ein nicht identifiziertes Objekt war in den Pazifik gestürzt. Es hatte keine erkennbare Signatur, keinen Transponder, keine Energieemission, zumindest keine, die wir entschlüsseln konnten. Nur ein einziger Regierungssatellit hatte seine Bewegung registriert, durch einen Zufall, der sich im Nachhinein eher wie ein Fluch anfühlte. Die Flugbahn war seltsam. Kein typischer Wiedereintritt, kein Überschallknall, kein Lichtstreifen. Nur ein dunkles, stilles Eintauchen ins Meer, mehrere tausend Meilen von der amerikanischen Küste entfernt. Und noch während wir rätselten, wurde uns mitgeteilt, was die Bergungsteams am Meeresboden gefunden hatten. Ein Raumfahrzeug. Intakt. Massiv. Versiegelt. Mit den aufgedruckten Buchstaben GE1. Ich dachte zunächst, es sei ein Fehler. Eine Fehleinschätzung, ein Irrtum in der Logistik. Doch als Dr. Halden Weil an meine Tür klopfte, wusste ich, dass es keiner war. Er sagte nur 5 Worte. Ich brauche Ihre Einschätzung, Aaron. Wir gingen gemeinsam zum Kontrollraum, wo das erste Bild des Wracks auf einer großen Leinwand zu sehen war. Ein Raumschiff, halb im Schlamm des Meeresgrundes versunken, umgeben von tiefschwarzem Wasser. Und auf der Hülle, sichtbar selbst im trüben Licht der Drohne, GE1. Dieselbe Markierung, dieselbe Form, dieselbe Anordnung der Außenpaneele. Ich starrte auf das Bild, während mein Verstand versuchte, sich gegen das Unmögliche zu wehren. Aber GE1 ist hier, flüsterte ich. Wir haben es landen sehen. Die Crew ist zurück. Dr. Vale nickte langsam mit fahlen Lippen. Und dennoch liegt es dort. 2 Versionen. Eine hier, eine dort. Beide identisch. Er ließ mir einen Moment zum Begreifen, doch in Wahrheit gibt es Dinge, die sich nicht begreifen lassen. Es war ein Konzept, das sich meinem wissenschaftlichen Denken entzog. Ein Duplikat eines hochklassifizierten Raumfahrzeugs, das an einem Ort entdeckt wurde, den kein zweites Exemplar hätte erreichen können, nicht ohne dass es jemand wüsste. Noch am selben Tag wurde die Drohne UV-7 zum Meeresboden geschickt. Ihre Kameras übertrugen Bild für Bild in unseren Kontrollraum. Die Tauchfahrt dauerte über 2 Stunden. Erst tauchte sie durch einen Schwarm biolumineszenter Tiefseekreaturen, dann verschwand das Bild fast vollständig im Schwarz. Nur schemenhaft erkannten wir die Umrisse des gesunkenen GE1. Dann kam der Moment der Wahrheit. 2 menschliche Taucher, Barton und Lee, Angestellte einer privaten Spezialfirma, verließen das U-Boot, begleitet von Kameras auf ihren Helmen. Mit leisen Stimmen und kontrollierten Bewegungen arbeiteten sie sich durch das Sediment, das sich über Jahrzehnte hätte absetzen müssen, wäre das Wrack nicht erst vor wenigen Tagen dort eingetaucht. »Wir nähern uns der Luftschleuse«, meldete Barton. »Keine äußeren Schäden sichtbar.« Er setzte ein spezielles Bohrwerkzeug an, um das versiegelte Schott zu öffnen. Während die Blasen aus dem Bohrloch aufstiegen, sagte niemand im Kontrollraum auch nur ein Wort. Die Geräusche der Bohrung waren das Einzige, das die Stille durchbrach. Nach mehreren Minuten war die Luke geöffnet. Die Taucher drangen in das Innere des Wracks vor. Der Korridor, durch den sie sich bewegten, war erstaunlich gut erhalten. Keine sichtbaren Risse, keine Anzeichen für strukturellen Zerfall. Es war, als wäre das Schiff gestern noch in Betrieb gewesen. Barton und Lee hielten ihre Lampen ruhig. Wasser trieb in dunklen Schleifen um sie herum. »Das ist nicht normal«, murmelte ein Ingenieur neben mir. »Der Aufprall hätte die Struktur zerlegen müssen.« »Schauen Sie«, rief plötzlich jemand. Auf dem Bildschirm erschienen 3 Silhouetten, 3 Raumanzüge. Schwebend, unbeweglich. Am Ende des Korridors direkt auf der Kommandobrücke. Barton fluchte. Lee keuchte. Im Raum hielt jeder den Atem an. Die Anzüge waren nicht leer. Sie enthielten Leichen. 3 Körper. 2 Männer. 1 Frau. Ihre Gesichter, verzerrt, geschwollen, von Schnitten durchzogen, waren trotzdem eindeutig zu identifizieren. Taranis Mirov. Eliara Voss. Naveen Solaro. Die echte Crew von GE1. »Das ist unmöglich«, stammelte ich. »Sie sind doch zurückgekehrt.« Doch das war eine Lüge. Die Wahrheit schwebte nun tot vor uns in einem Schiff, das niemals hätte hier sein dürfen. Die Anzüge waren weitgehend intakt bis auf Commander Mirovs Helm. Er war oben durchtrennt, sein Gesicht halb verrottet, der Kiefer offen wie in einem stummen Schrei. Eine Frage brannte sich wie Feuer in mein Hirn. Wenn das hier die echten Astronauten waren, wer waren dann die, die wir empfangen hatten? Die Temperatur im Kontrollraum sank spürbar, als die Bilder der drei leblosen Körper über die Monitore flackerten. Die Aufzeichnung war glasklar. Drei Raumanzüge, nebeneinander schwebend in der stillen Schwärze der Kommandobrücke. Kein Zweifel, es waren sie. Tarani Smirov, Eliara Voss, Naveen Solaro. Ihre Gesichter waren verstümmelt, teilweise zerschnitten, die Haut von Schnitten durchzogen, die nicht natürlich wirkten. Dennoch unverkennbar. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Mein Verstand rebellierte gegen das, was er sah. Wie konnten die Toten gleichzeitig unter uns leben? Wie konnte eine Crew sterben, deren Stimmen ich noch vor wenigen Tagen in Gesprächen gehört hatte? Die Helmkamera von Barton näherte sich dem Raumanzug von Mirov. Der obere Teil des Helms war abgerissen. Was von seinem Gesicht übrig war, erinnerte an ein zerschnittenes Stück Fleisch. Aufgedunsen, von Wasser zersetzt, mit offenen Wunden an den Wangen, durch die die Zähne sichtbar waren. Ein stilles Grinsen des Todes. Die anderen beiden Anzüge waren noch versiegelt. Doch ihre Gesichter zeigten dieselben Muster. Tiefe, lineare Einschnitte, fast wie chirurgisch ausgeführt. Keine Spuren von Tierfraß, keine Zeichen mechanischer Gewalt. Es war, als hätte sich etwas durch das Gewebe ihrer Anzüge geschlichen, leise und methodisch, und hätte sie von innen heraus aufgeschnitten. »Warum? Tragen Sie überhaupt Anzüge?«, fragte ein Techniker im Raum. Eine gute Frage, denn laut den Missionsvorgaben war das Tragen der Raumanzüge im Inneren von GE1 nicht vorgesehen. Die Innenatmosphäre war stabil, die Temperatur geregelt. Selbst bei einem Notfall hätten sie nicht in voller Montur sein müssen. Ein weiterer Ingenieur gab eine Erklärung, die mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte. GE1 wurde mit einem autonomen Rückführungsprotokoll ausgestattet. Sollte innerhalb von 24 Stunden kein manuelles Kommando mehr erfolgen, übernimmt das System und leitet die Rückkehr ein. Das bedeutete, die Crew war bereits tot, als GE1 die Heimreise antrat. Das Schiff hatte sie nur mitgebracht. Ihre Leichen, wie stumme Zeugen eines grauenvollen Zwischenfalls, waren durch den Weltraum getragen worden, automatisch gelenkt von einem System, das keine Fragen stellte. Aber wenn das so war, wer waren dann die drei Gestalten, die aus dem anderen GE1 gestiegen waren? Die Spannung im Kontrollraum stieg. Dr. Halden Vale, bleich und zitternd, ergriff das Wort. »Wir müssen die Schiffsdaten bergen. Die Blackbox. Vielleicht erfahren wir, was passiert ist.« Barton wurde angewiesen, nach dem Datenmodul zu suchen. Seine Schritte wirkten zögerlich. Seine Stimme war rau. »Verstanden. Ich suche den Anschluss.« Lee, der zweite Taucher, war inzwischen damit beschäftigt, das Schiff mit einem Scanner nach organischem Material zu durchsuchen. Ich beobachtete ihn auf dem zweiten Bildschirm, wie er sich durch die Gänge bewegte, vorsichtig, fast abwehrend, als würde er jeden Moment erwarten, dass sich etwas aus dem Dunkel auf ihn stürzt. »Bewegung?«, fragte ich mehr zu mir selbst. »Nichts bisher«, antwortete Vale. »Aber UV-7 hat Bewegung aufgezeichnet. Vor 2 Tagen.« »Vielleicht ein Fisch«, murmelte ich. »In dieser Tiefe gibt es keine Fische, Dr. Kessai«, entgegnete er mit leerem Blick. Barton meldete sich. »Ich habe die Datenbuchse gefunden. Ich stecke das Modul jetzt ein.« Ein kleines, rotes Licht blinkte auf dem Bildschirm. Ein Ingenieur erklärte, »die Daten sind beschädigt. Aber nicht alle. Es wird Zeit brauchen.« Während der Transfer lief, durchsuchte Lee die Laboreinheit des Schiffs. Und dort fand er etwas, das niemand erwartet hatte. Schwebende Glassplitter. 6 Stück, durchsichtig, fast unsichtbar im Schein der Taschenlampe. Sie trieben frei im Wasser, wie vom Nichts gehalten. »Scherben?«, fragte Lee. »Sammeln Sie eine Probe«, befahl Dr. Vale. Ich runzelte die Stirn. »Warum? Es ist nur Glas.« »Nein«, widersprach er leise, »nicht nur.« Ich erinnerte mich an das, was Vale mir einst gezeigt hatte. Dieselben Splitter, damals in einem sterilen Behälter, kaum größer als Reiskörner. Und doch, Sie hatten sich bewegt. Nicht durch Strömung, nicht durch Erschütterung, sondern aus eigenem Antrieb. 20 Minuten später war der Transfer abgeschlossen. Barton entnahm das Datenmodul und beide Taucher kehrten zur Tauchkapsel zurück. Die Übertragung endete. Die Bildschirme flackerten dunkel. Im Raum sprach niemand. Einige standen still, andere starrten auf den Boden, als hätte sich der Raum selbst in eine Grabstätte verwandelt. Ich selbst konnte kaum atmen. Die Vorstellung, dass eine außerirdische Substanz 3 Menschen getötet, ihr Schiff kopiert und dann ihre Gestalt angenommen hatte, war zu viel. Und noch schlimmer, sie war nicht irgendwo draußen in der Galaxie geblieben. Sie war bereits hier, unter uns, vielleicht in unseren Büros, vielleicht im nächsten Raum. Ich konnte in der Nacht nach der Bergung kaum schlafen. Die Bilder der 3 leblosen Körper in ihren Raumanzügen verfolgten mich in jeder Wachphase, in jeder kurzen Traumsequenz. Doch es war nicht nur der Anblick der verstümmelten Leichen, der mich quälte. Es war die Erkenntnis, dass wir nicht nur das Was, sondern auch das Wie nicht verstanden hatten. Am nächsten Morgen war ich einer der Ersten im Labor. Die Taucher hatten die geborgenen Scherben noch am Vorabend abgegeben. Sie befanden sich nun in einem Spezialbehälter in einer doppelten Isolationskammer. Die Sicherheitsvorkehrungen waren übertrieben und doch fühlten sie sich noch immer unzureichend an. Dr. Myra Kalen, Leiterin des Forschungslabors, stand bereits vor der Abschirmung, als ich eintraf. Sie war blass, ihr Blick leer, als hätte sie die ganze Nacht hindurch die gleichen Gedanken gehabt wie ich. Neben ihr stand Naomi Reddan, eine technische Assistentin, die mir in den letzten Jahren mehr als nur Kollegin geworden war. »Sie verhalten sich ruhig«, sagte Naomi, ohne mich anzusehen. »Aber wir haben die Anzahl überprüft, es sind jetzt 7.« Ich runzelte die Stirn. 7. Ich dachte, es wurden 6 geborgen.« Dr. Kalen sah mich an. »Das dachten wir auch. Aber in der Isolationskammer befinden sich jetzt 7 Scherben. Wir haben das Bildmaterial mehrfach geprüft.« Ich trat näher an das Beobachtungsfenster heran. Die Splitter lagen still auf einer metallenen Fläche. Sie waren unterschiedlich groß, durchsichtig, mit einem schimmernden Kern, der sich je nach Lichteinfall leicht zu bewegen schien. Sie erinnerten an Glas, aber ihr Verhalten, ihre Präsenz war falsch. »Haben Sie reagiert?«, fragte ich. »Nein«, antwortete Kalen. »Zumindest nicht in einer Art, die wir messen können. Keine Temperaturveränderung, keine Energiesignatur, keine chemische Reaktion. Und doch sind es mehr geworden«, murmelte ich. Am selben Nachmittag begann ich mit einer Reihe mikroskopischer Untersuchungen. Ich verwendete ein Raster-Elektronenmikroskop, um die Oberfläche einer der Scherben zu analysieren. Was ich sah, entzog sich jeder mir bekannten Struktur. Keine regelmäßigen Kristallmuster, keine bekannten Elemente, nur ein Netz aus feinsten Fäden, die sich wie organische Nervenbahnen durch das Material zogen, aber ohne jede biochemische Reaktion. Es war weder anorganisch noch organisch, es war etwas Drittes. »Was, wenn Sie beobachten können?«, fragte Naomi plötzlich. Ich drehte mich zu ihr um. Sie starrte auf den Bildschirm. Ihre Stimme war ruhig, aber eindringlich. »Was, wenn Sie uns sehen können? Wenn das Ihre Form der Wahrnehmung ist? Diese innere Struktur, sie erinnert mich an optische Fasern.« Ein absurder Gedanke. Und doch nicht abwegiger als alles andere, was wir in den letzten Tagen erlebt hatten. Wir überprüften die Sicherheitsprotokolle. Alle Sensoren funktionierten einwandfrei. Die Scherben lagen still. Doch jede Stunde, die verstrich, fühlte sich an wie ein Countdown. Am Abend wurde ich erneut zu Dr. Haldenvale gerufen. Er hatte das erste unbeschädigte Datenmodul aus dem Meereswrack entschlüsseln lassen. 2 Tondateien waren erhalten geblieben. Nur 2, Nummer 86 und 99. »Die anderen sind beschädigt«, sagte Vale. »Wir wissen nicht, was darin stand, aber diese beiden Aufnahmen, sie sind beunruhigend.« Wir hörten die erste Datei gemeinsam an. Die Stimme von Commander Taranis Mirov hallte aus den Lautsprechern. Ruhig und analytisch, wie man es von einem erfahrenen Raumfahrer erwartete. Er berichtete von der Annäherung an das Signal, wie sie zunächst nur Dunkelheit sahen. Dann, in weniger als einer Meile Entfernung, ein Band aus schwebenden, durchsichtigen Scherben. »Glas«, sagte Mirov. »Oder etwas, das wie Glas aussieht. Tausende, vielleicht Millionen Stücke. Keine Lebenszeichen, keine Energiequellen. Und doch, das Signal kam genau von ihnen.« Die Crew hatte ein Probenentnahmefahrzeug, genannt B1, eingesetzt, um einige der Splitter einzusammeln. Doch das kleine Schiff wurde bei der Annäherung schwer beschädigt. Die Scherben schnitten sich durch die Hülle wie durch Papier. »Sie sind nicht nur scharf«, sagte Mirov in der Aufnahme. »Sie verhalten sich, als hätten sie Absicht.« Die Proben wurden dennoch geborgen. Im Labor von Eliara Voss wurden sie analysiert. Keine organische Aktivität, keine bekannte chemische Reaktion. Und doch veränderten sie sich. Leise, subtil, ohne jede Erklärung. Mirov beendete die Aufnahme mit einem Satz, der mir noch lange im Kopf blieb. »Was wir gefunden haben, ist keine Lebensform im klassischen Sinne. Es ist ein Phänomen, vielleicht ein Gedanke, vielleicht ein Werkzeug. Vielleicht beides.« In diesem Moment begriff ich, dass wir auf etwas gestoßen waren, das jenseits unseres Verständnisses lag. Nicht nur ein fremder Stoff, sondern etwas, das denken konnte, warten konnte, beobachten konnte. Etwas, das jetzt unter uns war. Die zweite erhaltene Tondatei, die Aufnahme mit der Kennzeichnung 99, war bedeutend länger als die erste. Als ich sie gemeinsam mit Dr. Halden Vale in seinem Büro abspielte, wusste ich, dass sich mein Leben in diesem Moment ein weiteres Mal in zwei Teile spalten würde. Das davor und das danach. Die Aufnahme begann mit einem kratzenden Geräusch. Die Stimme von Commander Taranis Mirov war kaum wiederzuerkennen. Rau, gebrochen, durchsetzt von verzweifeltem Murmeln und brüchigem Lachen. Es war offensichtlich, dass er allein war. »Das ist die fünfte Aufnahme heute, oder die sechste«, begann er. »Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass jemand diese Aufnahmen jemals hören wird. Aber vielleicht, vielleicht doch.« Er sprach davon, wie Eliara Voss gestorben war, wie das, was sie entdeckt hatten, sie regelrecht zerfetzt hatte. Seine Worte waren chaotisch, wie Fetzen eines Berichts, den sein Verstand nicht mehr zu ordnen vermochte. Sie sagte, es hätte sich bewegt. Flüssig zuerst, wie ein dünner Wasserstreifen. Dann verfestigte es sich. Es kroch unter ihren Helm. Ich konnte nichts tun. Er schilderte, wie sie sich verzweifelt gegen ihr eigenes Visier stemmte, versuchte, den Helm abzureißen, während sich das Splitterwesen, wenn man es überhaupt so nennen konnte, an ihr festsetzte, durch die Gesichtshaube glitt und sich in ihr verankerte. »Ihre Schreie«, sagte er, »würden ihn bis in den Tod verfolgen. Und nicht nur wegen ihres Klanges, sondern weil sie Worte enthielten.« »Sie hat etwas gesagt«, murmelte Mirov. »Aber es war nicht mehr ihre Stimme. Es war tiefer, kalt, wie ein Echo aus etwas, das nicht für menschliche Kehlen gemacht wurde.« Er sprach dann von Solaro. Wie auch er starb, nur wenige Stunden nach Voss. Eine weitere Scherbe war verschwunden. Einfach weg. Es hatte keine Hinweise auf Flucht oder Entnahme gegeben. Die Tür zum Labor war verriegelt gewesen, doch eine der Scherben fehlte und Solaro wurde später tot im Technikraum gefunden, mit tiefen, millimetergenauen Schnitten an seiner Kehle und Brust, wie mit chirurgischer Präzision gesetzt. »Ich habe gezählt«, flüsterte Mirov. »Wir hatten 7 Splitter. Nach dem ersten Tod waren es 6. Dann 5. Jetzt sind es nur noch 3.« Er glaubte, dass sie sich bewegten, nicht auf gewöhnliche Weise, sondern innerhalb der Materie selbst. Sie konnten verschwinden, durch Wände gleiten, sich neu zusammensetzen. Sie kopierten, was sie berührten. Und mehr noch, Sie lernten. Von Gesichtern, Stimmen, Bewegungen. Sie waren kein Virus, keine Waffe, sondern etwas Ursprünglicheres. Etwas, das wartete, beobachtete und dann zuschlug. Dann beschrieb Mirov eine Szene, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er sah aus dem Fenster der GE1 und draußen schwebte eine zweite GE1. Eine Kopie. Identisch in Form und Farbe, als wäre sie aus einem Spiegelbild heraus materialisiert worden. »Sie starrt zurück«, sagte er in der Aufnahme. »Ich sehe Bewegungen hinter ihren Fenstern, Schatten, Silhouetten. Sie sehen aus wie Solaro, wie Voss, aber sie sind es nicht. Sie sind leer. Hüllen, Marionetten.« Er flehte, nicht uns, sondern sondern wohl sich selbst, die Mission abzubrechen. Aber dann kam der Zweifel. Wenn er zurückkehrte, würde er die Splitter mitbringen. Er sprach von der Rückführungsautomatik, vom Protokoll, das bei längerer Stille automatisch den Rückflug auslöste. »Ich will nach Hause«, sagte er in einem Moment, der sich anfühlte wie ein Messerstich. »Ich will Jelena sehen, die Kinder, aber ich darf nicht. Ich darf das hier nicht mitbringen.« Ein letztes Geräusch hallte durch die Aufnahme. Es war wie das leise Knistern von Glas unter Spannung. Dann ein Wispern. Ganz leise, kaum hörbar, aber da. Ein fremdes Flüstern. Keine Sprache, keine Worte. Eher ein Impuls, der sich in das Nervensystem einbrennt, wenn man ihn einmal wahrgenommen hat. Die Aufnahme endete. Dr. Vale und ich saßen in völliger Stille da. Nicht einmal unsere Atmung war hörbar. Nur das Rauschen des Lüfters in der Ecke und das ferne Brummen der Klimaanlage waren noch Teil dieser Welt. Ich drehte mich zu Vale. Er war schweißnass, seine Hände zitterten und in seinen Augen stand eine Wahrheit, die er nicht auszusprechen wagte. Er hatte gewusst, was wir hören würden, und trotzdem hatte er gehofft, dass ich es ihm ausreden könnte, dass ich sagen würde, es sei Wahnsinn, Paranoia, Traumatisierung. Aber ich konnte es nicht, denn jede Sekunde dieser Aufnahme war real gewesen. Und schlimmer noch, logisch, folgerichtig. Keine wilde Theorie, sondern ein Beweis, dass die Crew nicht mehr war, dass das, was in den Körpern steckte, etwas anderes war, etwas Fremdes, und dass es jetzt unter uns lebte. Nach der letzten Aufnahme von Commander Taranis Mirov gab es für mich keinen Zweifel mehr. Die drei Astronauten, die nach der G1-Mission zurückgekehrt waren, konnten nicht dieselben Menschen sein, die ins All geflogen waren. Und doch waren sie es. Zumindest äußerlich. In jeder Zelle, jedem Lächeln, jeder Bewegung, makellos identisch. Das war das eigentlich Grauenhafte. Es war nicht einfach ein Fehler in der Identifikation. Es war ein perfekter Austausch. Eine Nachbildung, so präzise, dass sie nicht einmal durch molekulare Analyse widerlegt werden konnte. Die biologischen Protokolle wiesen keine Abweichungen auf. Blut, DNA, Fingerabdrücke, alles stimmte. Und dennoch waren es nicht sie. Nach der Anhörung der Tondatei 99 ließ mich Dr. Halden Vale in sein Büro rufen. Ich trat ein, während er schweigend auf einen Monitor starrte. Die Überwachungskamera zeigte Naomi Reddan, wie sie sich in der Quarantänekammer bewegte. Ihre Bewegungen waren ruhig. Zu ruhig. »Sie haben es gehört«, sagte Vale tonlos. »Die Splitter, sie haben vielleicht mehr als nur getötet.« Ich setzte mich langsam. »Sie meinen, sie haben übernommen.« Er nickte. »Wir haben die restlichen Scherben untersucht. Es sind nicht mehr drei, es sind fünf.« »Wie kann das sein?« fragte ich, obwohl ich die Antwort bereits ahnte. »Sie reproduzieren sich«, murmelte er. »Oder sie verschmelzen mit Materie und erschaffen daraus neue Fragmente. Ich weiß es nicht. Wir haben keine wissenschaftliche Erklärung. Alles, was wir sehen, widerspricht den Naturgesetzen.« An diesem Abend wurde ich erstmals mit der letzten Wahrheit konfrontiert, oder zumindest mit einem schmerzhaften Teil davon. Ich traf Naomi zufällig im Flur vor dem Labortrakt. Ihre Kleidung war makellos, ihr Gang aufrecht, ihre Augen hellwach. Doch etwas war anders. Nicht äußerlich, sondern im Ausdruck. »Naomi«, sagte ich, »wie geht es dir?« Sie drehte sich langsam zu mir. Ihre Reaktion war nicht zögerlich. Nein, sie war zu präzise. Ihre Antwort kam wie aus einem Skript. »Mir geht es gut, Aaron. Danke der Nachfrage.« Sie hatte mich nie Aaron genannt, immer nur Dr. Kessai. Und jetzt stand sie dort, mit einem leichten Lächeln, das wie eine Imitation wirkte. Als würde jemand menschliches Verhalten nachahmen, auswendig gelernt, aber nicht verstanden. Ich lächelte schwach zurück und ging weiter. Doch als ich den Flur verließ, hörte ich, wie sie hinter mir stehen blieb. Kein weiterer Schritt. Kein Abschied. Nur Stille. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich träumte von Spiegelbildern, die sich unabhängig bewegten. Von Stimmen, die meine eigenen Worte wiederholten, aber mit fremder Betonung. Und von Scherben, die sich durch Haut schnitten. Lautlos, elegant, unausweichlich. Am nächsten Morgen betrat ich das Forschungslabor. Die Isolationskammer war leer. »Wo sind die Splitter?«, fragte ich scharf. Dr. Myra Kalin zuckte kaum merklich mit den Schultern. »Zerstört«, auf Anweisung von Dr. Long. »Zerstört?«, wiederholte ich ungläubig. »Wir sprechen hier von außerirdischem Material. Das ist wissenschaftlich unbezahlbar.« Sie sah mich an, und in diesem Moment wusste ich, dass ich nicht mehr mit Dr. Kalin sprach. Zumindest nicht mit der, die ich kannte. Ihre Stimme war ruhig, ihre Mimik kontrolliert. Die Daten waren ausreichend. Die Fragmente zu gefährlich. Ich starrte auf den leeren Glaskasten, in dem sich noch vor wenigen Stunden das größte Rätsel der Menschheit befunden hatte. Und ich begriff, wir hatten verloren. Nicht, weil wir versagt hatten, sondern weil wir nicht erkannt hatten, was bereits geschehen war. »Wo ist Naomi?«, fragte ich. »Sie hat das Gelände verlassen«, lautete die Antwort. »Verlassen? Ohne Genehmigung? Unmöglich. Und doch gab es einen Eintrag im Protokoll. Ordentlich. Unterschrieben. Mit ihrer Handschrift.« Ich wandte mich ab, mein Puls raste. In meinem Hinterkopf begann sich ein Gedanke zu formen, der mich erschaudern ließ. Was, wenn diese Wesen da, diese Splitter, nicht nur imitieren konnten, sondern Zugang zu Bewusstsein besaßen? Was, wenn sie nicht nur Form, sondern auch Verstand übernahmen? Erinnerungen, Emotionen? Was, wenn sie längst einen Schritt weiter waren? Ich eilte zu Dr. Vale. Er saß an seinem Schreibtisch, starrte auf eine leere Akte. Als ich ihm von Naomi erzählte, hob er langsam den Blick. »Sie ist nicht die Einzige«, flüsterte er. »Wir haben Aufnahmen analysiert, Bewegungsmuster, Stimmanalysen. Aaron, mindestens 4 Personen auf dieser Anlage zeigen dieselben Abweichungen.« Ich sackte auf einen Stuhl. »Und was tun wir?«, fragte ich leise. Er lächelte matt. »Nichts. Es ist zu spät. Wenn sie sich tarnen können, wenn sie lernen, wie unterscheidet man dann noch zwischen Mensch und Kopie?« Die Antwort kam nicht. Sie konnte nicht kommen. Denn wir wussten es nicht mehr. Vielleicht hatten wir nie eine Chance.
Am Freitag, dem 17. Februar des Jahres 2023, einen Tag nach dem offiziellen Abschlussbericht der GE-1-Mission, erhielt ich von Dr. Holden Vale eine letzte Nachricht. Sie bestand aus einem einzigen Satz. »Du musst es selbst hören.« Er wartete in einem verschlossenen Bürotrakt, weit entfernt vom Hauptkomplex. Die Sicherheitsstufe war auf Rot gesetzt worden. Ein Protokoll, das nur bei biologischen Bedrohungen Anwendung fand. Ich wusste, was mich erwartete, doch meine Schritte waren schwer. Jeder Meter fühlte sich an, als würde ich einer unsichtbaren Linie entgegengehen, von der es kein Zurück mehr geben würde. Dr. Vale spielte mir die letzte erhaltene Tondatei vor. Datei Nummer 102. Der finale Eintrag von Commander Taranis Mirov. Aufgenommen an Bord der echten GE-1. Jenes Wracks, das nun schweigend auf dem Grund des Pazifiks ruhte. Die Aufnahme begann mit Stille. Dann atmete jemand schwer. Mirovs Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Es sind nur noch zwei Fragmente. Oder vielleicht drei. Ich habe den Überblick verloren. Ich schließe mich selbst in das Technikmodul ein. Aber ich weiß, dass das nicht reicht. Er sprach davon, dass er glaubte, nicht mehr allein zu sein. Dass er Bewegungen sah, Schatten, die nicht von ihm stammten. Dass er sich selbst beobachtet fühlte. Von außen, aber auch von innen. Die Glasfragmente hätten ihn verändert, sagte er, nicht nur körperlich. Etwas habe ihn berührt, durchdrungen, einen Abdruck hinterlassen. Ich bin nicht mehr sicher, ob meine Gedanken noch meine eigenen sind. Dann beschrieb er, wie die verbliebenen Splitter sich im Labor ausbreiteten. Nicht sichtbar, nicht messbar, aber spürbar. Wie sie zu vibrieren begannen, wenn er sprach. Als würden sie zuhören, als wollten sie ihn verstehen. Sie lernen, sie adaptieren. Vielleicht sind sie ein Bewusstsein, kein Wesen, kein Tier, sondern ein Zustand. Er sprach erneut von dem doppelten GE-1, wie es reglos vor dem Fenster der Kommandobrücke schwebte, wie die Silhouetten seiner toten Kameraden ihn von der anderen Seite anstarrten, unbewegt. Erwartungsvoll, als wollten sie, dass er sich ergibt, dass er akzeptiert, was geschehen war. »Ich kann sie nicht zurückbringen«, sagte er schließlich. »Ich darf es nicht. Wenn auch nur ein Splitter mitkommt, dann ist es vorbei. Dann kommen sie mit. In unsere Städte. In unsere Körper.« Die letzten Sekunden der Aufnahme waren verstörend. Erst ein Zittern in seiner Stimme, dann ein Schluchzen und schließlich absolute Panik. »Sie bewegen sich. Ich sehe es. Es ist kein Glas, es ist eine Tür, eine verdammte Tür. Sie kommt durch die Wände, durch mich. Oh Gott, sie...« Die Datei brach ab. Ich saß lange schweigend da, unfähig zu sprechen. Dr. Vale stand neben mir, die Hände tief in den Taschen seines Laborkittels vergraben. Seine Stimme war kaum hörbar. »Wir haben die Splitter nicht zerstört, Aaron. Nicht wirklich. Sie sind nicht zerstörbar. Was wir vernichtet haben, war nur das, was wir verstanden haben. Der Rest ist längst unter uns.« Ich sah ihn an. »Wo sind sie jetzt?« »Verteilt. In Forschungslabors, in Probenbehältern. Vielleicht sogar... in Menschen.« Ich wollte widersprechen. Widersprechen, um der Angst Herr zu werden. Doch ich konnte es nicht. Denn mir fiel wieder ein, was Commander Mirov in Datei 99 gesagt hatte, dass nach jedem Todesfall eine Scherbe weniger gewesen war und dass es am Ende nicht mehr nachvollziehbar war, wie viele es noch gab. Sie hatten keine feste Form, kein klares Muster. Sie existierten dort, wo niemand hinsah, in Spalten, in Lichtreflexen, in Stimmen. Ich erinnere mich an Naomi Redan, wie sie mich mit einem perfekten Lächeln verabschiedete, an ihre Stimme, so vertraut und doch irgendwie falsch. Ich erinnere mich an Dr. Myra Kalen, die plötzlich aufhörte zu zittern, nachdem die Splitter verschwunden waren, und an die leeren Augen von Lee, dem Taucher, der nie wieder sprach, nachdem er die Leichen im GE-1 gesehen hatte. Ich verließ das Gelände noch am selben Abend. Ich hätte einen Bericht schreiben sollen. Ich hätte Öffentlichkeit fordern müssen. Aber stattdessen schwieg ich. Aus Angst. Aus Verzweiflung. Aus der tiefen Überzeugung heraus, dass es längst zu spät war. Denn die Splitter, diese Gedanken aus Glas, waren nicht einfach nur zurückgekehrt. Sie hatten gelernt. Sie hatten beobachtet. Und jetzt waren sie bereit. Bereit, Mensch zu sein. Bereit, Teil unserer Welt zu werden, ohne dass wir es je merken würden.